Hallo Leute, willkommen zu einer weiteren Kurzausgabe hier von Frank und Frei. Thema heute ist Kunst. Kunst und der Umgang mit Kunst. Es geht um die Geschichte, habt ihr vielleicht mitbekommen, die letzte Woche sich so abgezeichnet hat. Es geht um die Bilder von Emil Nolde. Erstmal die Geschichte für die, die es nicht mitbekommen haben. Emil Nolde, bedeutender deutscher Künstler, 20er, 30er Jahre. Und Angela Merkel, die Bundeskanzlerin, hat jetzt, ich weiß gar nicht, wie lange ist sie jetzt schon im Amt? Ewigkeiten schon. Jemals hat die ganz lange in ihrem Büro im Kanzleramt zwei Bilder hängen gehabt von Emil Nolde, bekannter Künstler. Und letzte Woche hat sie diese Bilder aus dem Kanzleramt entfernen lassen. Was ist passiert? Emil Nolde, da gab es gibt es jetzt aktuell eine Ausstellung in Berlin, die Emil Nolde, das gesamte Lebenswerk von dem ein bisschen betrachtet. Und dort eine Sache, die jetzt nicht ganz neu ist, aber die haben die jetzt in den Vordergrund gerückt, nämlich die Tatsache, dass Emil Nolde ein Hitler-Verehrer war und durchaus der ganzen Idee des Nationalsozialismus relativ nahe stand. Und so steht auf einmal der Künstler Emil Nolde in so einem politisch unkorrekten Licht. Und Angela Merkel hat auch darauf reagiert. Na, diese Bilder eben, die jahrelang dort hingen, hat sie entfernen lassen. Übrigens, es geht um dieses Bild vor allem. Also es ist eins von zwei Bildern, der Brecher von Emil Nolde. Also erstmal, ich meine, wenn man das anschaut, ein schönes Bild, finde ich. Kunst ist natürlich auch immer Geschmackssache. Aber definitiv ist jetzt hier nicht irgendwie irgendetwas drin, was NS-Kunst wäre oder sowas. Und was einfach dann, das sich definitiv nicht gehört im Kanzleramt von einem demokratischen Land. Ist schon klar. Aber das ist hier gar nicht der Fall. Tatsächlich ist es sogar so, dass dieser Emil Nolde, der hat eine gewisse komische Biografie. Denn zum einen war er, und das ist wirklich so, lässt sich belegen, er war ein Hitler-Verehrer. Ein Verehrer auch von dem Nationalsozialismus und hat das als den richtigen Weg gesehen. Auf der anderen Seite war er selber einer von den Künstlern, die von den Nationalsozialisten verfemt wurden. Emil Nolde ist einer von den Künstlern, die auf diese berüchtigten entartete Kunstausstellung Ende der 30er Jahre in München dabei waren, wo Künstler zusammengepackt wurden, die sozusagen stigmatisiert wurden, wo man gesagt hat, das ist entartete Kunst, das ist nicht mehr gesund, nicht mehr arisch und so weiter und eine berüchtigte Ausstellung entartete Kunst. Und Emil Nolde, einer der prominentesten Vertreter darin. Ja. Und deswegen galt er, ich bisher immer so eher als wenn überhaupt, als Opfer des Nationalsozialismus. Und jetzt durch diese neue Ausstellung, die eben den Schwerpunkt darauf gelegt hat, auch zu zeigen, was der Künstler, was er für ein Intellekt hatte, was er für eine Einstellung hatte. Und ja, jetzt mussten diese Bilder weg. Übrigens sind auch dann die Bilder gehören dann nicht der Merkel, ja, sondern die gehören, ich weiß gar nicht wem es ist, Stiftung Deutsche Kultur oder Preußische Kultur, keine Ahnung, gibt es ja mehrere so Stiftungen, denen gehört das, also sozusagen das deutsche Kunsterbe. Und geben dem Kanzleramt halt so eine Leihgabe. Wenn du Kanzler wirst, ziehst dort neu ein, das ist woanders nicht anders sein, Amerika oder so. Dann kannst du dir dort denen anfragen, hey, habt ihr schöne Bilder für mich, die ich an die Wand hängen kann? Die fragen dann, was hättest du denn gern? Emil Nolde passt gut. Helmut Schmidt war auch schon großer Emil Nolde-Fan, hatte, glaube ich, auch schon Bilder von dem. Und es passt echt ganz gut. Das ist irgendwie modern und das ist schön und das ist auch irgendwie wie deutsch und kann man vorzeigen. Ja, aber jetzt eben nicht mehr. Und dann haben diese Stiftung hat die Bilder wieder zurückgenommen. Und dann haben der Merkel andere angeboten. Haben gesagt, na gut, wie wär's denn mit Karl Schmidt-Rottluff? Da hätten wir noch schöne Bilder. Und sie gesagt, ja, super Sache. Ah, aber da hat man relativ schnell gemerkt, Mensch, dieser Karl Schmidt-Rottluff, übrigens Chemnitzer, ne? Dieser Karl Schmidt-Rottluff, der hat auch was Antisemitisches geschrieben. 1914 war das. Am Anfang des Ersten Weltkriegs hat er in mehreren Briefen auch eine antisemitische Weltsicht geltend gemacht. Und das geht natürlich auch nicht. Da muss man also hat man sich schnell umentschieden und okay, wir nehmen jetzt auch keine Bilder von Karl Schmidt-Rottluff, sondern jetzt hängen gar keine Bilder an der Wand. Jetzt lässt man die Wände einfach weiß, dann ist man auf der sicheren Seite. Und ja, das ist jetzt erstmal die Story. Was machen wir daraus? Was ich mich dabei frage, warum ich euch das erzähle, ist doch ein interessanter der Umgang, den wir mit Kunst haben, oder? Ich meine, wenn wir anfangen, so einen Maßstab anzuwenden, der aus unserer Zeit kommt, was wir jetzt für politisch korrekt halten und was wir jetzt für ethisch richtig halten, jetzt im Jahr 2018, wenn wir diesen Maßstab anlegen an Menschen, die in anderen Zeiten gelebt haben oder auch in einem anderen kulturellen Hintergrund, dann passt dieser Maßstab oft nicht. Und dann ist das Problem, dass wir dann ganz, ganz viel Kunst eigentlich aus unserem öffentlichen Leben entfernen müssten. Ich meine, hey, Deutschland ist nach wie vor, wir haben ganz viel Kunst aus dieser Zeit, wir haben viel Architektur aus dieser Zeit, Gebäude aus den 30er, 40er Jahren, Teile der Infrastruktur. Wenn wir aus politischen Gründen die Werke von Menschen nicht mehr, oder wenn wir die weghaben wollen, von Leuten, die wir als politisch nicht ganz korrekt empfinden, dann wird es aber ganz schön einsam hier. Dann haben wir aber eine ganze Menge weißer Wände. Das trifft zum Beispiel auch diese Frage Umgang mit Künstler und Kunst, dass da oft ein Widerspruch ist. Das betrifft mich selber auch. Ihr wisst, ich bin auch, habe auch ein Teil von mir ist auch Musiker und ich bin DJ und ich mach DJ in Clubs, aber auch im Radio und so weiter. Also ich spiele viel Musik. Und gleichzeitig, wisst ihr, habe ich mich auch viel beschäftigt so mit diesen düsteren, okkulten Geschichten. Ja, diese ganzen Stories von Laurel Canyon und so weiter. Jetzt aktuell wäre ein gutes Beispiel Michael Jackson. Wo wieder große Vorwürfe kommen Richtung Kindesmissbrauch oder nicht. Und auch da, ich weiß, die Leute sind unterschiedliche Meinungen, aber was machen wir daraus? Wenn wir diesen Maßstab ansetzen und sagen, jetzt bei der Musik, ich spiele jetzt nur noch Musik von Künstlern, wo ich mir ganz sicher bin, dass es auch menschliche Vorbilder waren, dann werde ich sehr wenig Musik nur noch hören. Das ist so. Tatsächlich ist es so, dass ganz viele Künstler, große Künstler, ob das jetzt bildende Künstler sind, ob das Musik ist, ganz viele von denen sind auch als Menschen sehr, sehr schwierige Charaktere. Da gibt es eine ganze Reihe von Beispielen davon. Wirklich schwierige Leute, weil die auch oft ihre inneren Dämonen haben, mit denen die ihr Leben lang ringen. Und das sind oftmals Leute, die nicht, ich sage jetzt mal, die nicht normal sind, die nicht so der Norm entsprechen, unserem sozialen Umgang. Also Leute, die sind auf einem ganz anderen Weg. Ja? Oft kompromisslos, oft schwierig, oft jähzornig, gewalttätig gibt es auch. Also es gibt ganz viele Beispiele. Und die Frage ist halt, muss man nicht den Künstler und sein Werk voneinander trennen? Sind das nicht zwei verschiedene Sachen? Da fällt mir so ein schönes Bonmot ein, das ich habe es gehört von Sherlock Holmes. In einer von den Sherlock-Holmes-Geschichten taucht es auf. Da zitiert der berühmte Detektiv, zitiert den französischen Romancier Gustave Flaubert. Flaubert auf jeden Fall. Und von dem stammt das Bonmot, l'homme c'est rien, l'œuvre c'est tout. Das heißt so viel wie, der Mensch ist nichts, das Werk ist alles. Die Idee dahinter ist, der Mensch ist zum einen vergänglich, der Mensch hat auch seine Schwächen. Jeder von den Künstlern ist auch Mensch. Und da sind einfach Schwächen da. Seien die körperliche Art, seien die psychisch, seien die soziale Art, weltanschaulich. Der Mensch ist mangelhaft, ist fehlerbehaftet. Das liegt auch in der Natur. Aber die Kunst, das Werk, das kann eben größer wachsen. Das kann über diese Grenzen, die unsere menschlichen Unzulänglichkeiten haben, hinaus wachsen. Das ist ja die Idee von Kunst. Und das ist was Faszinierendes. Das ist eine ganz besondere Qualität, die der menschliche Geist hat, dieses Kreative, da dieses über sich auch hinauswachsen. Das ist ein edles Attribut, was wir Menschen haben. Und nur wir Menschen. Also in der Tierwelt gibt es sowas wie Kunst nicht. Ja, okay, es gibt auch durchaus Ausdruck, auch wenn was weiß ich, ein Nest gebaut wird oder ein Biber einen Damm baut. Das ist auch schon Architektur und im weitesten Sinne auch Kunst. Aber ich denke, ihr wisst schon, was ich damit meine. Da ist schon ein bedeutender Unterschied zwischen dem, was ein Tier macht, da drückt sich natürlich auch irgendwas aus, und diesen kreativen, geistigen Prozess, der ein künstlerischer Prozess zu nennen ist, das ist ein Riesenunterschied. Das ist eine besondere Qualität, eine besondere Gabe von uns Menschen. Und ich finde es bedenklich, dass wir heute in einer Zeit leben, wo man zu viel Wert auf den Menschen legt und das davon abhängig macht, wie man das Werk bewertet. Und da kommst du in Teufelsküche. Weil es ist wirklich tatsächlich bei ganz vielen Menschen so, wenn du in ihrer Zeit die betrachtest, dann haben die einfach vielleicht eine Weltschau gehabt, die nicht mit unserer heutigen übereinstimmt. Die nicht so liberal ist wie unsere heutige, die nicht demokratisch ist oder sowas. Aber hey, den Maßstab dürfen wir nicht anwenden, weil sonst, wie gesagt, sonst wird unsere Welt sehr, sehr kahl. Sonst werden wir sehr, sehr wenig Musik hören und dann müssen wir ganz, ganz viele Kunstwerke entfernen und die dann alle irgendwo unten in den Keller sperren. Und umgekehrt hätten wir dann ganz viel Kunst von Künstlern, die vielleicht politisch korrekt sind, die keine Angriffsfläche bieten. Aber ein Mensch, der überhaupt keine Angriffsfläche bietet, der auch keine Ecken und Kanten hat, da halte ich es fast schon wieder unwahrscheinlich, dass, oder es wird nicht oft passieren, dass dann da diese großen kreativen Prozesse rauskommen. Also da muss sich schon vorher was reiben, dass es überhaupt entsteht. Und das, finde ich, ist ganz, ganz wichtig. Wie gesagt, auch im Umgang mit diesen ganzen Informationen, Showbusiness, Laurel Canyon, Music-Business, das sollte einem nicht die Freude an der Musik verleiden. Ja? Das Bild ist schön, so wie es ist. Entweder es gefällt dir nicht. Ich meine, das ist eine Geschmackssache. Es kann auch jemand sagen, der sagt, es gefällt mir nicht, das Bild. Dann hänge ich halt ein anderes auf. Aber das Bild jetzt zu entfernen, weil der Künstler, der das Bild gemalt hat, vielleicht in seiner Zeit politisch eine Einstellung hatte oder weltanschaulich, die man jetzt nicht trägt. Und deswegen das auf das Bild zu projizieren, finde ich, das ist eine Entwicklung, die wird uns nicht gut tun. Ne? Und ich plädiere dafür, einen freien Umgang mit der Kunst zu haben und halt schau, was dir selber gefällt, was spricht dich an. Ne? Das ist genauso wie bei Musik. Und wenn dir Musik gefällt, dann freu dich darum und nimm die Energie auf, die es dir gibt, ob sie dir Trost spendet oder Mut macht oder was auch immer, ist okay. Aber der Werk und der Künstler, die sind nicht, das ist nicht eine Einheit. Natürlich darf man es auch nicht immer trennen. Ich selber bin ja auch jemand, ich weiß ja diese ganzen Laurel Canyon Geschichten oder bin darauf gekommen, weil ich mich eben mit den Musikern beschäftige. Ich höre nicht nur die Musik, sondern wie ich halt bin, finde ich es auch spannend. Hey, wow, die Bands, welche Leute waren das und wer hat mit wem und unter welchem Label und so. Also mich interessiert das schon. Man sollte das schon auch ganzheitlich sehen. Allerdings, es geht darum, welchen Maßstab du da anwendest. Und wenn wir modernen Menschen halt, oder nicht nur wir Modernen, es ist generell so, wenn du einen Maßstab anlegst an den Künstler und ich akzeptiere nur Kunst, die von einem rechtschaffenen Menschen ist, dann wirst du nicht mehr viel bekommen. Ja? Das gilt übrigens bei ganz vielen Dingen so. Bei mir ist es auch so. Bei mir wird auch ganz viele Leute projizieren Dinge in deine Reihen. Aber ich bin auch nur Mensch. Ich habe meine Stärken, aber ich habe definitiv auch meine Schwächen und meine Fehler. So. Und das sollte aber nicht der Fokus sein, dass du da bei dem anderen Menschen guckst. Weil es geht ja darum, dass wir rauskommen aus dieser Idee, dass da irgendwo ein Vorbild ist. Und ich glaube, das ist das Entscheidende. Wir müssen aus diesem Idol-Denken heraus. Wir sollten das Werk annehmen. Hey, wenn einer super Musik macht, wenn einer gute Bilder malt oder wenn einer auch interessante Themen bringt oder so oder was auch immer. Freuen wir uns über das Werk. Aber was nicht gut ist für uns Menschen, wenn wir dieses Vorbild haben, ein Idol. Und ich will so sein wie der. Das macht zwar Sinn für ganz junge Menschen in der Entwicklung, wenn du Kind bist, ist es schon wichtig. Dann brauchst du auch Vorbilder. Es geht nicht anders. Du musst dich an irgendwas orientieren. Aber dann, das ist ja genau der Prozess, den man als der Prozess der Reife, den man als Mensch mitmacht, dass du irgendwann nicht mehr Teenager, nicht mehr Kind bist und nicht mehr diese Vorbilder brauchst, sondern dass du irgendwann du selbst wirst und deinen eigenen Weg gehst, mit allen Stärken und Schwächen. Und das scheint mir der zentrale Punkt hier zu sein, diese Art, dass der Künstler ein Idol ist, ein Vorbild und das auch sein muss. Und da meine ich, das ist ungerecht, weil keiner von diesen Menschen wird dem gerecht werden. Ist egal, im Sport ist es genauso. Es interessiert mich nicht, wie der Typ privat ist, was macht er, wenn er auf dem Fußballplatz ist. Das kann man bewerten. Wie er privat ist, wissen wir nicht. Bei Künstlern ist es genauso, bei Musikern und so weiter. Und das ist, worauf wir schauen sollten. Also nicht in diesen Personenkult kommen und hey, boah, das ist das Vorbild, der ist ein Idol. Und dann erfährt man auf einmal, oh, der hat da auch irgendwo eine Schwäche. Und dann lässt man den fallen. Und da wird eben dann tatsächlich, wie in diesem Sprichwort, das Kind mit dem Bade ausgeschüttet. Ja? Da müssen auch all dem seine Bilder auf einmal weg. Und wie bizarr es auch sein kann, wie sehr das auch den Moden unterworfen ist, die sich halt ändern, zeigt auch nochmal dieser Fall hier. Emil Nolde nochmal. Emil Nolde wurde auch beschrieben in dem Buch Die Deutschstunde von Siegfried Lenz. Jetzt viele aus meiner Generation, die im Westdeutschland aufgewachsen sind, die haben Siegfried Lenz lesen müssen. So war es bei mir auch. Das war Pflichtlektüre in der Schule. So. Die Deutschstunde ist ein Buch von 1968. Und auch das zeigt dann völlig den Zeitgeist von 1968. Das ist die 68er Generation. Das ist so diese Abrechnung von Siegfried Lenz auch mit der vorherigen Generation, mit der NS-Generation, mit der Vätergeneration. Großes Thema 68. Schreibt natürlich ein Siegfried Lenz aus 68. Aus dieser Perspektive schreibt er ein Buch. Haben wir alle so, oder ich habe das so als Zwangslektüre mitbekommen. Und in dem Buch, da geht es auch um Emil Nolde. Und witzigerweise ist es da dann so, 1968 hat man vielleicht noch nicht wirklich gewusst oder auch nicht wissen wollen, das war halt noch nicht so im Vordergrund gestanden, dieses seltsame Verhältnis, was Nolde zum Nationalsozialismus hatte. Da kannte man nur Nolde als Opfer. Das ist der Mann, der aus dessen Kunst als entartet galt. Das ist der Maler, der unter der NS-Zeit ein Berufsverbot bekommen hat. Und in diesem Buch Die Deutschstunde ist es auch so, dass dann der Nolde, der spielt dort mit, er kriegt einen anderen Namen, das ist dann der Maler Nansen. Aber es ist eindeutig, jeder weiß es, der sich damit beschäftigt, dass es Nolde gemeint ist mit dem Nansen. Der Nolde, der kam aus seinem Ort, der heißt Nolde und hieß Hansen und dann bringt das mit den Buchstaben zusammen, das ist halt der Maler Nansen. Und der Siegfried Lenz hat den gezeichnet so als den edlen Künstler. Der Freigeist, der edle Künstler, der da von diesem verbrecherischen NS-Regime unter Berufsverbot gestellt wird. Da geht es dann auch noch drum, dann der kleine Dorfpolizist, weil Nansen, das spielt halt in Schleswig-Holstein ab, spielt sich das ab, der da auf dem Land lebt. Und dann ist der kleine Dorfpolizist, der halt immer sagt, ja, ich tue ja nur meine Pflicht. Indem er dem Nansen, den er auch schon seit Kindheit kennt, weil die aus demselben Dorf halt kommen, indem er dem das Berufsverbot durchsetzt. Das ist so die Story von Die Deutschstunde. Wie gesagt, ich habe es noch lesen müssen als Schüler, als Lektüre zur Aufarbeitung des Nationalsozialismus. Aber dann jetzt in den letzten Jahren ist das dann schon so ein bisschen aus dem Schulkanon verschwunden. Warum? Weil eben jetzt diese neuen Geschichten über Nolde aufkamen, die auch nicht wirklich neu sind, sondern die man halt jetzt erst so richtig entdeckt. Weil es war der Nolde selbst, der auch so ein bisschen diesen Mythos genährt hat nach dem Krieg. Er war halt das Opfer, der unterdrückte Maler. Ja, und das hat auch schön gepasst, das wollten alle hören. Und dann war der Nolde eben auch nur eine Projektionsfläche. Ja, der ist so ein edler Künstler, der wurde unterdrückt von den Bösen. Und plötzlich merkt man ja, ganz so ist es auch nicht. Ja, und finde ich es halt so witzig, weil Siegfried Lenz gilt ja eher als linksliberal, aber dem sein Buch muss jetzt auch weg. Das Buch kann man nicht mehr lesen, also es ist nicht verboten oder so, aber es wird halt nicht mehr in der Schule gelesen, so wie es noch vor 10, 20 Jahren vielleicht gewesen ist. Das muss jetzt weg. Warum? Weil obwohl es linksliberale Literatur ist, aber er ist halt auf dieses Nolde-Narrativ sozusagen reingefallen. Ja? Und der Nolde wiederum, der muss auch weg, aber dem seine Bilder müssen weg. Wie ist das nicht verboten? Aber sie sammelt dann dieses Geschmäckle. Weil dem wird gesagt, das ist eher rechtsverherrlichend. Die Kunst selber nicht, weil die Kunst selber wurde ja wiederum verfemt als entartete Kunst. Also ihr seht, das ist ein riesen Kuddelmuddel, in dem wir da reingeraten. Und der einzige Ausweg ist daraus, nicht so diesen strengen Maßstab anlegen an Menschen, die jetzt auch nicht in unserer Zeit leben. Selbst bei Menschen unserer Zeit sollte man vielleicht auch leben und leben lassen. Sich lieber das Kunstwerk anschauen. Das heißt ja nicht, dass man deswegen den Künstler einen Freibrief erstellt oder sowas. Ja? Wenn da Verfehlungen sind oder gar Dinge ins Kriminelle reingehen, ja, dann gilt wie für jeden anderen auch, muss es Konsequenzen haben. Aber wir sollten nicht anfangen, jetzt die Kunst zu missbrauchen oder auf die Kunst zu schauen mit diesen Maßstäben von politischer Korrektheit oder nicht. Das mag meinetwegen beim Kanzleramt durchaus so sein. Ja, das ist ja dann schon was Repräsentatives, nicht hier Privatraum. Aber insgesamt für uns alle möchte ich das zum Anlass nehmen, diesen Fall darauf hinzuweisen, Freiheit für die Kunst. Ja, es ist nicht der Künstler zählt, sondern das Kunstwerk. Das ist, um was es geht. Und in dem Sinne sollte das über den Moden stehen. Und heute sehen wir es so und 20 Jahre später hängen wir die Bilder wieder ab und 30 Jahre später holen sie wieder raus und sagen, ja toll. Sondern mal rauskommen aus diesem Maßstab, den man da an andere Menschen anlegt. Ja, interessanter kleiner Fall. Und in diesem Sinne sage ich, hört, was euch gefällt, wie es euch gefällt. Zieht euch an, wie es euch gefällt. Und geht frei um mit Kunst. Ja, was euch gefällt, nehmt es an. Und was einem nicht gefällt, halt nicht. Aber alles hat seinen Platz. Aber diese politischen Maßstäbe da anlegen, halte ich für kontraproduktiv. In diesem Sinne, vielen Dank auch. Bis nächstes Mal. Ciao.